Hallo und herzlich willkommen zu Weltgestöber, zu einer neuen Folge, die euch mit und um die Welt nehmen wird. Und ich bin Melli und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe lange überlegt, worüber ich in dieser Folge sprechen möchte, denn das ist prinzipiell absolut nicht wahr. Ich spreche in dem Moment, alle Worte kommen heraus, wie sie gerade herauskommen, sie sind nicht geplant, sie sind nicht aufgeschrieben. Manche Folgen sind deswegen sehr teilweise tiefgehend, manche Folgen vielleicht ein bisschen chaotisch, aber sie sind immer echt und authentisch. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob ich das Konzept ändern sollte, ob ich vielleicht doch lieber sehr strukturiert vorgehen sollte. Aber in dem Moment würde ich nicht mehr aus meinem Herzen heraus sprechen, sondern würde vielmehr meinen Verstand benutzen und hoffen, dass ich nicht irgendeinen Stichpunkt vergesse. Und das wäre für mich nicht mehr ganz echt. Daher, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn es absolut auch ab und an mal ein bisschen durcheinander geht. Aber im Prinzip, denke ich, seid ihr hier, weil ihr vielleicht auch die Art mögt. Sonst wärt ihr schon längst abgesprungen. Und ums Herz soll es gehen. Eigentlich geht jede Folge ums Herz. Denn dieses Stöbern, die Welt durchstöbern, die innere Welt durchstöbern, die äußere Welt durchstöbern, der Motor dahinter soll immer das Herz sein. Und ich denke, diese Aussage kommt auch in jeder Folge nochmal hervor. Nun mit den aktuellen Weltgeschehen, was man ja nun auch nicht mehr ignorieren oder wegreden kann, was sich auch, wie ich annehme, nicht so schnell wieder lösen wird, habe ich heute früh für einen Moment, und das ist dieser Moment, wo ich überlegt habe, worüber ich nun heute sprechen möchte, denn ich weiß, dass wir an einem bestimmten Punkt in Australien stehen geblieben sind. Es ging darum, dass ich in der Folge, ich glaube, es war die Folge 21, in Darwin, dass es darum ging, dass ich einen sehr speziellen Job annehmen sollte, nämlich den auf einer Pearling Farm. Und ich wollte euch eigentlich davon erzählen. Ich wollte euch erzählen von diesen vielen Arbeitsfeldern, die es auf der Welt gibt, die vielleicht nicht dafür gemacht sind, dass man dort für immer stecken bleibt. Aber, und da entschuldigt bitte, ich glaube, dieses für immer in einer Arbeit stecken bleiben ist sowieso passé und aus einer anderen älteren Zeit. Doch heute Morgen kam ich nicht umhin festzustellen, dass vielleicht auch diese Art des Arbeitens oder diese Art des Lebens und des Stöberns und des Reisens und des Seins, von dem ich euch erzähle, vielleicht ebenso passé ist. Nun weiß ich nicht, ob es dann noch einen Mehrwert bietet, zu erzählen, wie großartig es war, auf dieser Pearling Farm zu arbeiten und was ich für mich mitgenommen habe. Gleichwohl dachte ich aber doch, weil, wie gesagt, es soll ja um den Motor dahinter gehen. Und auch wenn die Art und Weise für die nächste zeitnahe Zeit vielleicht nicht mehr passen wird, weil wir uns anders aufstellen müssen und anders leben werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft positiv ist, wenn wir durch dieses ganze Chaos gegangen sind. Aber ich glaube auch, sie wird eine andere sein. Eine bessere, so hoffe ich. Und womöglich wird das alles nicht mehr sein. Die Strukturen, in denen ich mich damals bewegt habe, die Arbeitsfelder, die damals absolut Neuland waren, für mich, aber auch für viele andere, das ist ja nur eine Arbeit auf der Pearling Farm, es folgten ja noch viele weitere auf Fischerbooten, auf Superjachten, in Nationalparks und. Ich habe mich da durch die Bandbreite, also durch die Bank weg durchprobiert. Und ob das noch so möglich sein wird, das weiß ich nicht. Und doch wird eine Sache mehr, also wichtiger denn je sein, und davon bin ich überzeugt. Und das ist, egal welcher Schritt es ist, dass man ihn tut aus einem inneren Bedürfnis heraus, ein Bedürfnis, ein Drängen, das nicht im Kopf verortet liegt, sondern im Brustkorb. Ich habe lange überlegt, wo ich bin. Wo stecke ich fest? Ich bin ja mehr als diese Hülle, dieser Körper. Wo bin ich genau? Wo verorte ich mich? Teilweise war es in meiner oberen Bauchregion, aber irgendwie verbunden mit dem Teil des unteren Brustkorbs und da pocht es. Wenn ihr also einen Schritt geht, eine Arbeit macht oder einen Schritt ins Unbekannte wagt, dann doch motiviert aus diesem Gefühl heraus. Alles andere ist nebensächlich. Und es ist ein Prozess zu lernen, nur darauf zu hören oder nur das wirklich, was heißt zu hören? Dir sagt er nichts. Dir sagt er, es sind ja keine Worte wie unser Verstand, unsere Gedanken. Gedanken kommen und gehen. Wir dürfen ihnen niemals so viel Wert beimessen. Gedanken manipulieren uns so oft. Wir können ihnen zulächeln, winken und weiter. Die Herzregion, dieses Du-Selbst-Sein, das spricht ganz anders mit uns. Das bildet keine Worte. Wir müssen also nicht mal wirklich zuhören. Wir dürfen uns nur nicht reinreden lassen. Das ist der gewaltige Unterschied. Nicht reinreden lassen ist was ganz anderes als zuhören. Wenn wir nämlich uns nicht reinreden lassen von unserem Kopf, unserem Verstand und unseren Gedanken, dann steuern wir ganz automatisch und intuitiv immer in die richtige Richtung. Und das ist der richtige Weg. Und das ist ein Prozess. Ich habe damals trotz allem, also ich war, glaube ich, schon immer sehr, sehr intuitiv orientiert und habe dadurch viele Sachen gemacht, von denen ich euch ja in diesem Podcast Weltgestöber erzählen möchte. Ich durfte deswegen ja so viele Erfahrungen sammeln und bin um so viele Ecken gebogen und stand an so vielen neuen Enden in meinem Leben und war selber ja stets absolut überrascht. Hab zurückgeguckt und gedacht, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Dadurch hatte ich diese Chance und deswegen möchte ich euch davon auch erzählen, von diesen Erfahrungen, aber auch, um diesen Weg aufzuzeigen, wie man sie sammelt. Und dass es immer wertvoll ist, Erfahrungen zu sammeln, ob positiv oder negativ. Auch das habe ich wiederholt in den Podcast-Folgen schon angesprochen. Die negativsten, schlimmsten, beängstigsten oder kritischsten Erfahrungen on the road oder überhaupt im Leben, on the road. Ich begreife das Leben als ein Weltgestöber, nebenbei gesagt. Das Leben ist eine Reise. Und die kritischsten Momente sind oft die, die im Nachhinein die wertvollste Bereicherung unseres Lebens sind. Und nicht nur wertvoll im Sinne von, da habe ich aber viel draus gelernt, sondern auch oft die erheiterndsten Momente. So sehr ich oft in manchen Situationen geweint und gelitten habe, wenn ich davon erzähle, muss ich meist lachen. Weil es doch rückblickend eine wunderschöne Erfahrung war. Das sieht man aber oft nicht gleich in diesem Moment. Da braucht man eine gewisse Portion Vertrauen. Um zurückzukommen zu dem Thema dieser Folge. Ich möchte also von Australien erzählen. Ich werde euch von der Pearling Farm erzählen. Aber unter dem Hintergrund, dass es darum geht, was hat mich denn dazu angetrieben? Und das habt ihr in der letzten Folge schon gemerkt, dass alles, ja man kann es geradezu triebgesteuert sehen, aber nicht Trieb im sexuellen Sinn, sondern der Motor in mir, der mich losschickt und wenn ich da nicht eingrätsche, nicht reingrätsche, mir nicht das ausrede, wenn ich mir das nicht zerdenke und mich einfach nur fallen lasse und einfach diese Schritte anpasse, die ja dann automatisiert gehen, dann landet man an so Orten wie ich in Darwin, die einen denn dahin bringen zu noch zauberhaften Orten, nämlich nach irgendwo an die Nordküste von Elizabeth Bay, Australien. Dort hat nämlich Arafura Pearls ihre Farm. Und um nochmal ganz kurz die letzte Folge aufzurollen, denn um nochmal zu sagen, die letzte Folge ging um den Abschied und die davor um die Heimatreise und den Heimatbesuch. Aber die davor, entschuldigt, die davor, die ging um Darwin und um Arafura Pearls und wie ich in diesem Büro gelandet bin, wie ich einfach so völlig, also mit dem Verstand nicht zu erklären, eine Handlung gemacht habe, die mich dahin geführt hat, die absolut nicht rational war. Hätte ich meinen Verstand benutzt oder hätte ich dahin gehört, der hätte gesagt, bist du bescheuert, du hast kein Geld, was machst du denn da, jetzt sitzt das aus, hier, mach weiter deine Arbeit, sammel ein bisschen Geld, du kannst dir das dann immer noch angucken. Melli, das läuft doch nicht weg. Ihr kennt die Sprüche bestimmt. Nicht nur von euch, sicherlich auch von eurer Umgebung. Melli, das läuft dir doch nicht weg. Und ob mir das weggelaufen wäre, dieser Moment, in dem ich gefühlt habe, es jetzt machen zu müssen, der war nun mal nur einmalig. Und es gibt nur den Jetzt-Moment. Es gibt keinen späteren Moment. Insofern habe ich nicht hingehört. Und so fuhr ich von Gove aus mit einem großen Boot nach Elizabeth Bay. Gove, um mal ein Verständnis zu machen, um das verständlich zu machen, ist eine kleine, kleine Küstenstadt. Sehr, sehr klein, mit einem sehr, sehr kleinen Flughafen, von wo aus ich von Darwin hingeflogen bin, mit einem kleinen, kleinen Flugzeug nach Gove. Arafura Pearls hat mir das bezahlt und in Gove wohnen alle neue Ankömmlinge für die Pearling Farm, Pearling von Perlen, für die Perlen Farm, mit einem Schiff rübergefahren nach Elizabeth Bay. Und ich durfte dadurch das große Privileg erhalten, einen Ort in Australien kennenzulernen, den kein anderer Besucher, nicht mal die Einheimischen, groß kennenlernen dürfen, denn Elizabeth Bay liegt mitten im Aborigine-Territorium. Ganz weit im Norden. Gove gehört zur Gove-Halbinsel, die Teil des Gulf of Carpentaria ist. Und das ist wirklich am nordöstlichsten Zipfel von Australien und gehört zum Arnhem Land. Ein Territorium, das den Aborigines zugesprochen wurde, in dem sie noch absolut im Einklang mit der Natur leben dürfen. Und man darf auch nicht einfach dieses Land betreten. Besuche müssen angemeldet werden und das zum Teil über ein Jahr vorher. In diesem Gebiet, in diesem Gulf of Carpentaria, der gegenübergelegen ist von Papua-Neuguinea, subtropisch warmes Klima herrscht dort. Und in diesem Gebiet, was so unbetreten ist und so besonders und so geheimnisvoll noch, liegt halt diese Pearling Farm im Elizabeth Bay. Und die nächste Straße zu dem Strand von Elizabeth Bay ist 12 Kilometer entfernt. Und dabei darf man nicht mal von einer Straße sprechen. Das heißt, diese Küste, diese kleine Bucht ist gar nicht erreichbar. Nur ausschließlich für die der Pearling Farm oder für die Aborigines, die dort aber jetzt auch nicht so umherstreifen. Man darf nicht vergessen, dass das Arnhem Land größer, tatsächlich ein bisschen größer ist als Portugal. Ein Riesengebiet, wild, oben im Nordosten, im subtropischen Raum. Genau mein Ding also. Ich kam dort an und ich werde es nie vergessen mit dem Boot von Gove. Und dieses Boot fährt 4 Stunden. 4 Stunden fährt es von Gove zum Elizabeth Bay. Und dann kommt man dort an und dann stehen alle auf diesem kleinen Steg und schauen, wer kommt an? Wer wird jetzt neu gebracht? Wer sind die Newbies? Sind da Mädchen? Sind da Jungs? Ne? Man kann sich schon vorstellen, wir waren alle in unseren 20ern, da wird schon ordentlich ausgecheckt. Was mir natürlich nicht klar war, man muss sagen, ich war da wirklich immer so ein bisschen, ich habe das immer nicht so richtig geschnallt, muss man wirklich sagen. Und außerdem, wie ihr ja auch schon gehört habt in älteren Folgen, war mein Herz sehr vergeben. Und ich kam an und wurde freundlich begrüßt und ich glaube, neben mir waren noch 3, 4 andere Neulinge, ein irisches Pärchen, auch Anfang 20, ich und noch jemand. Und da kamen wir an. Es gab ungefähr 40 Leute, die in Elizabeth Bay arbeiteten. Um es sich vorzustellen, schließt die Augen und stellt euch vor, die Wärme und die Feuchtigkeit der Subtropen, Sonne, aber so angenehme Hitze, diese feuchte Hitze, die natürlich nicht die 40 Grad erreicht, wie es teilweise in trockenen Gebieten der Welt ist. Der Ozean, türkis, mit kleinen Inseln davor, alles ist grün, die Erde ist rot, es ist wunderschön, Geruch feuchter Erde. Vögel, Tiere, Laute. Eine Strandbucht ist atemberaubender als die andere. Man würde da glatt Urlaub machen. Nicht nur glatt, man würde dort jederzeit Urlaub machen. Und deswegen war diese Arbeit eine, die, nun, sie war sehr hart, körperlich hart, aber so energetisierend, so wundervoll. Und an dieser Bucht liegen nur mehrere kleine Hütchen. Keine, die in sich zusammenfallen, aber so kleinere Häuschen mit Terrassen davor. Aus Holz. Darin wohnen immer 2 Menschen. Und dann gibt's ein größeres Haus. Auch aus Holz. Mit vielen Bänken drin. Darin wurde gegessen. Und einer großen Küche. In dieser Küche wirbelte Joe, der Koch. Ein etwas älterer Mann. Typischer Australier. Rote Haut. Man fragt sich, ob er Hautkrebs hat. Viele Sommersprossen. Orangeblondes Haar. Rotblondes Haar. Immer ein Lachen im Gesicht. Und auch ein lautes Lachen immer zu hören, rough, wie alle im Northern Territory, aber mit so viel Liebe, Lachfalten im gesamten Gesicht und so ein leichter Stoppelbart. Neben diesem Essensraum angrenzend eine Terrasse überdacht mit einem Strohdach, wie so eine Beachbar, wunderschön. Ein Billardtisch, Musikanlage. Unser Blick geht immer hinaus über die Bucht und das Meer. Der Geruch, dieser Ausblick, diese Farm. Da sollte ich nun leben für die nächsten 6 Wochen. Denn eine Saison geht 6 Wochen, dann hat man in der Regel 2 Wochen frei und arbeitet wieder 6 Wochen. Und wer arbeitet nun da alles? Was sind das für Jobs? Um jetzt einfach mal wieder zum Interesse zurückzufinden, was gibt es eigentlich so, was kann man alles so machen auf der Welt? Man kann so unendlich viel machen. Ich habe damals nie die Menschen verstanden, die nach Australien kommen und sagen, sie finden keine Arbeit. Und ich habe immer nur gedacht, schade, weil ihr guckt vielleicht immer nur in den gewohnten Umfeldern. Es wird immer eine Arbeit an der Bar und im Restaurant oder in einem Hostel geben oder auch zum Früchte pflücken. Aber da gibt es, das ist ein Land, da gibt es so viel mehr als das, ne? Zum Beispiel arbeiten an so bezaubernden Orten oder in Nationalparks, ja, oder auf Fischerbooten. Selbst nun als Veganerin vielleicht kritisch zu beurteilen, aber ich möchte nicht vorgreifen, vom Fischen und was der ganze Mehrwert dabei war und was das mit mir gemacht hat, davon werde ich euch nochmal explizit in einer extra Folge erzählen. Aber das Pearling alleine beinhaltete schon so viele Aufgabenfelder. Da waren die Taucher. Ja, die Taucher. Die schicken Boys, die Aussies. Nett, fröhlich, lustig, lange Haare, kurze Haare, wilde Haare, blonde Haare. Taucher, die in ihrer Freizeit Surfer waren. Ja, das Klischee war es, Tatsache. Und wir haben uns grandios verstanden. Und ich habe sie extrem beneidet, denn ich hätte auch gern den Taucherjob gehabt. Was machen die Taucher? Erzähle ich gleich. Dann gibt's die Arbeiter auf den Booten, die mit einem kleinen Boot rumfahren und die Perlen betreuen. Wie das abläuft, nicht die Perlen, entschuldigt, die Austermuscheln, die die Perlen gerade sozusagen ausbrüten, betreuen. Wie genau das aussieht, das hatte ich ja schon mal erzählt. Das ist auch bei Arafura Pearls nicht anders wie bei Clipper Pearls aus der anderen Folge. Es gibt im Wasser gespannte Leinen, große Leinen. Und an diesen Leinen hängen Panels, Gitter. In diesen Gittern werden erst die Baby-Austern eingefügt und die wachsen da drinnen. Und in einem Gitter sind ungefähr 6 Muscheln. Man muss sich vorstellen, eine ausgewachsene Austernmuschel ist größer als meine Hand und ich habe schon eine recht große weibliche Hand. Die sind sehr groß und an ihnen setze ich natürlich jede Menge Dreck fest, wenn man so im Wasser rumschwimmt. Man kennt das ja auch, wenn ein Boot ein Jahr lang im Wasser lag oder auch nur einen Sommer. Schon kommen die Algen und da setzen sich allerhand fest. Nun sind wir hier im subtropischen Raum, da setzt sich ja noch mehr fest. Also Barnacles, die kleinen Muscheln, andere Muscheln, Seetang, Gräser, Pflanzen, alles Mögliche. Es gilt also, diese Gitter, diese Panels, rein und sauber zu halten. Bei Clipper Pearls wurden sie an Bord eines großen Schiffs gezogen und an mehreren Arbeitstischen bearbeitet. Hier war es nun anders. Man fuhr in einem kleinen Team raus von 4 Personen in einem kleinen Boot und fuhr nun den ganzen Tag entlang dieser Leinen. Und man zog ein Panel raus, bearbeitete es, klopfte es sauber und ließ es direkt wieder ins Wasser. Man löste es nicht mal von der Leine. Und dann fuhr man weiter zum nächsten Panel. Und es war so körperlich anstrengend und gleichwohl wunderschön, weil man war dieses kleine Team. Man machte eine Mittagspause, dümpelte für sich auf diesen Wahnsinnsflecken Erde auf dem Ozean herum, winkte vielleicht ein anderen Boot in der Ferne. Es gab, glaube ich, oh, jetzt muss ich überlegen, es ist ja doch schon ein Weilchen her. Ich glaube, es waren täglich so 5 Boote draußen. Ja. Und auf so einem Boot arbeitete ich auch. Mit einem Team. Und wir haben den kleinen Skipper gehabt, der fuhr das Boot. Und 3, die sozusagen arbeiteten. Einer zog das Panel raus, 2 klopften es sauber, man ließ es wieder rein, man wechselte sich ab, man lachte, man quatschte, man sprang mal ins Wasser rein, wenn einem zu heiß wurde und arbeitete weiter. Die Taucher, sie schauten unter Wasser, ob mit den Panels alles in Ordnung ist. Manchmal verdreht sich was oder sie verknoten sich oder eine Leine muss neu gespannt werden oder. Die hatten sogar noch ein Upgrade, also die durften im Wasser aktiv sein. Dann gab es noch den Koch, von dem habe ich euch schon erzählt, und der hatte meistens eine Assistenz. Und diese Assistenz war entweder jemand Festgelegtes oder aber, wenn man sich verletzt hat, zum Beispiel ging mir das mal so, ich habe mich geschnitten an einem Panel. Es war nur ein kleiner Schnitt, aber in den Tropen und vor allem im tropischen Wasser kann sich das schnell entzünden. Es heilt sehr langsam. Und damit wurde ich in die Küche versetzt, weil ich nicht mehr mit Wasser in Kontakt kommen sollte, bis die Wunde verheilt ist. Und dann habe ich in der Küche Joe assistiert. An Land arbeiten fand ich irgendwie auch ziemlich cool, weil man arbeitet in der Küche, man bereitet das Lunch vor, weil dann kommen ja die ganzen Boote wieder rein, dann gehen die wieder raus und ansonsten hat man irgendwie frei. Man hat auch ein bisschen geputzt, es gab öffentliche Toiletten, auch die habe ich geputzt. Dann an solchen Tagen und dann hatte man wieder frei. Also die Arbeit war nicht ganz so anstrengend wie auf dem Boot. Und ich sollte schnell feststellen, dass so ein bisschen die Routine und Abwechslung mal hier, mal da natürlich immer die schönste war. Es gibt so einige Erlebnisse auf Arafura, bei Arafura. Von denen möchte ich, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zum einen Melly, die lässig cool erzählt, dass sie ja auch gerne joggt. Nun muss man dazu sagen, dass ich das auch gerne getan habe damals und auch meine 10 Kilometer geschafft habe. Aber nun jogge mal an einem Strand. An einem dieser Tage, wo ich Joe in der Küche assistierte und das Essen fertig war und wir dann eigentlich nur noch rumgewartet haben und rumgedallert haben, man hatte sehr viel mehr Freizeit und längere Pausen, dachte ich, ich gehe jetzt mal joggen am Strand. Nun ist die Bucht ja absolut einsehbar von den Booten, die da so lang treiben und die Muscheln bearbeiten. Und ich sollte nach wirklich 10 Metern feststellen, dass ich völlig aus der Puste war. Und ich war mir aber sehr wohl bewusst, dass ich natürlich von den ganzen Dudes an Bord und den ganzen Boys und den Mädels und dem jungen Team beobachtet wurde, wie ich nun da versuchte, meine Strand-Jogging-Aktion durchzuziehen. Ja, was tun? Hochrot, hechelt. Völlig außer Kräften, weil der Sand war nicht so fest, habe ich mich ins nächste Gebüsch geschmissen, hockte da nun drinne und wartete, bis ich dann irgendwie wieder raus konnte, dass er mich nicht sieht, wie ich hier nach wirklich nicht mal 10 Minuten Laufen die erste Pause einlege. Hochrot vor Scham, kochend und einfach, ja, hockte ich nun im Gebüsch zwischen dem ganzen australischen Getier. Getier, ein weiterer Punkt. An so einem Tag, als ich bei Joe in der Küche eingeteilt war, wollte ich die Toiletten säubern. Und ich säuber und putze die Toiletten. Ach, das ist auch nicht schlimm, die waren nicht besonders dreckig, das hat man schnell erledigt, wie gesagt. Man hat so vor sich hingearbeitet, Musik gehört, das Leben war easy. In Australien wurde man nicht so, man wird nicht so getriezt, wie man es teilweise aus Deutschland kennt. Und es hat mir Spaß gemacht, selbst Toiletten zu reinigen. Nun war da eine braune Schlange. Eine braune Schlange. Ich putze einfach weiter und denke mir, naja, das wird ja jetzt nicht die Brown Snake sein. Oh, kurzer Exkurs, die Brown Snake ist eine der gefährlichsten Tiere in Australien. Wenn sie einen beißt, hat man sage und schreibe wirklich nur ein paar Minuten und man stirbt. Ich denke, die Schlange ist brown. Braun, das wird ja nicht die Brown Snake sein. Das wäre viel zu einfach. Putze also fleißig um die Schlange drumherum, denke, naja, vielleicht sage ich trotzdem mal jemandem Bescheid, dass sie eine Schlange ist. Sie war nicht besonders groß, sie war nicht besonders auffällig. Sie sah so unscheinbar aus. Naja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Es war tatsächlich eine Brown Snake und im Nachhinein ging mir wirklich der Puls. Man darf nicht vergessen, es ist nichts in der Nähe. Das nächste Krankenhaus ist in Gove, was an sich schon ein absolut abgeschiedener Ort ist und 4 Stunden mit dem Schiff entfernt liegt. Und ich sollte nach diesen 6 Wochen, die ich bei Arafura Pearls verbracht habe im Elizabeth Bay, viel, viel weitere Dinge unternehmen. Ich sollte nach Melbourne fliegen, nach Ägypten reisen, einen Heimatbesuch machen und dann, ungefähr ein halbes Jahr später, sollte ich wieder da arbeiten. Das wusste ich damals noch nicht. Und dieses Mal war überhaupt nicht so lustig und schön wie dieses, von dem ich euch gerade erzähle. Da werden nochmal ganz andere Kontakte mit Tieren kommen. Ein Taucher, der auf einen Stonefish tritt. Ein Mensch, der sterben wird. Einer, der vom Irukandji gestochen wurde. Ich sollte da ganz andere Erfahrungen machen, die überhaupt nicht so leicht waren wie dieses erste Mal bei Arafura Pearls. Und ich werde sehr kritisch später darüber nachdenken, was ich bei diesem ersten Besuch dort alles gemacht habe und mit welcher Leichtigkeit ich unterwegs war. Also zurück zum Hier und Jetzt. Ich traf diese Brown Snake. Es war eine Brown Snake. Und im Nachhinein, das war einer dieser Momente, denke ich, mein Gott, Melly. Ja, ich war noch recht frisch in Australien. Wenn damals im Nahen Osten Craig im Toten Meer Bahn war und Angst vor einem Hai hatte und ich ihn nur auslachen konnte, weil ich zu ihm meinte, hey, das ist das tote Meer. Es ist tot, da lebt nichts außer Bakterien. Sollte ich mit einer Leichtigkeit mit der australischen Natur umgehen, die so manchen da irre vorkam? Und vor allem da bei Everfrewer, bei meinem ersten Mal, habe ich genau so gehandelt. Ich war 22 Jahre und dachte, mein Gott, die sind doch alle einfach nur viel zu angespannt. Ist doch alles gut. Und nun klar, ich habe nochmal geschluckt, als ich dann erfuhr, dass es eine echte, wahre Brown Snake war. Aber das war ja nicht alles. Genauso faszinierte mich der Gedanke, ein echtes Krokodil zu sehen. Ich war wie besessen davon, weil ich wollte endlich meinen Durst nach Abenteuer stillen. Ich wollte in die wilde Natur raus. Ich wollte das alles sehen. Ich will einen Alligator sehen. Ich laufe jetzt also los. Ich lief tatsächlich los. Ich lief an diesem Bay los, alleine. Und habe in die Creeks geschaut. Creek, die Ausgänge der Flüsse zum Meer, wo Süßwasser auf Salzwasser trifft. Und dachte, hier finde ich vielleicht ein Krokodil. Ich bin losgelaufen, ich wollte gucken, was ich entdecke. Ich habe kein Krokodil getroffen. Vermutlich Gott sei Dank. Ich habe sowieso schon immer einen Schutzengel gehabt, das muss ich sagen. Ich habe Ameisenstraßen verfolgt. Ameisen haben mich schon immer fasziniert. Natürlich mit einem gewissen Abstand. Ich habe eine Ameisenstraße eine Stunde lang in den Dschungel rein verfolgt, ins Gebüsch, ins Unterholz, weil ich einfach mal wissen wollte, wo geht die hin? Ich habe irgendwann aufgegeben. Diese Ameisenstraße war so krass, so groß, so breit, so viele Ameisen. Die waren im Küchenhaus, die lief um das Haus drumherum, auf dem Dach drumherum, überall. Und die war ungefähr einen halben Meter breit und die Ameisen waren recht groß. Es waren aber keine Blattschneiderameisen. Und ich wollte wissen, wo kommen die her? Ich bin denen gefolgt. Über eine Stunde lang habe ich aufgegeben. Unglaublich, wenn man einfach nur, ich könnte ewig alleine über das Phänomen Ameisen sprechen. Was habe ich noch gemacht? Wir haben nachts auf einem Jetty gesessen. Jetty ist der Steg, so wurde es genannt. Wir haben so klassisch Andy, der eine Taucher, so ein lustiger, lieber, wirklich lieber, großartig lieber Mensch. Ich habe noch nie so einen guten Menschen getroffen bis dahin, der einfach so freundlich, lieb und gut war und keiner Seele etwas zuleide tun könnte. Der mit seiner Gitarre auf dem Steg saß und wir haben gesungen, wir haben Bier getrunken, haben den Mond und diesen extrem Sternenhimmel über uns bewundert. Und was macht kleine, angetrunkene Melli? Springt auf und sagt, ich gehe jetzt baden. Unter dem Mondschein. Und naja, nun, ich war tatsächlich ein sehr hübsches Mädel, muss man sagen. Und war halt auch ordentlich verrückt und natürlich und immer, ja, ich habe auch, wie gesagt, ne, mein Herz war vergeben. Ich habe gar nicht so viel Aufmerksamkeit den Jungs geschenkt und dadurch war ich wahrscheinlich immer sehr, sehr spannend und überhaupt nicht so typisch Mädchen. Was macht die denn jetzt schon wieder, die Verrückte? Und jetzt springt die echt ins Wasser, hier nachts, bei den Haien und bei den Jellyfischen, bei den Quallen, die alle giftig sind. Nun, das war nicht besonders mutig. Ich war einfach naiv. Ich war mir dessen gar nicht so bewusst, aber ich hatte halt eine Anziehung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man so eine Anziehung hat und man sitzt da mit den Boys, na, die sind alle hinterhergesprungen. Furchtbar. Es ist nichts, womit man jetzt angeben möchte, aber so unbedarft war ich in dieser Zeit in meinem Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mein Gott, es war so wundervoll. Oder ihr glaubt es. Was heißt, jeder kennt das ja, ne? Die Jugend. Ich bin also da reingesprungen und habe im Mondlicht geschwommen und alle haben mitgemacht. Und am nächsten Morgen durfte ich mir was anhören. Melli, sowas stupid, sowas mache ich nie wieder. Oh mein Gott, das können wir nicht machen, hier gibt's Haie. Und ich habe das dann auch für voll genommen. Ich muss sagen, ich habe damals einfach gar nicht daran gedacht. Was für die Australier, man muss einfach so davon ausgehen, für die Australier ist das Meer in erster Linie gefährlich. Für mich ist es mehr in erster Linie Erholung und Urlaub, so habe ich es kennengelernt. Und das war nicht mal disrespectful oder irgendwas. Ich wollte niemanden auf den Schlips treten und ich wollte auch die Natur nicht, nicht ernst nehmen. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Für mich war es einfach nicht schlimm, nachts ins Meer zu gehen. Ich habe es nicht anders kennengelernt. Die Australier schon. Wie gesagt, die denken auch, das tote Meer ist gefährlich. Ich kannte es nicht. Und ich habe sozusagen diese Schelte sehr, sehr ernst genommen und habe es auch nie wieder getan. Aber in dem Moment angetrunken von Bier und von dieser Lebensfreude, die ich spürte und von dieser Leichtigkeit und dieser Freude, war es für mich das Natürlichste der Welt, jetzt ins Meer zu hüpfen. Das war alles Arafura. Wir haben getanzt, wir haben Musik gemacht, wir haben gelacht, wir haben so viel Innigkeit geteilt, weil man eine kleine Familie war, am entlegensten Ort der Welt. Man hätte uns genauso gut auf den Mond aussetzen können. Einen Tag die Woche hatten wir frei. Dann haben wir die Taucherboote genommen und sind zu irgendwelchen Küstenabschnitten gefahren. Irgendwelchen kleinen Buchten, zu irgendeiner vorgelagerten grünen Insel, so wie aus The Beach mit Leonardo DiCaprio. Wir haben Bäume beklettert, wir haben Lagerfeuer gemacht, wir haben am Strand einfach in Schlafsäcken geschlafen. Diese 6 Wochen waren wunderschön. Und ein anderes Erlebnis ist mir noch in Gedanken geblieben, was so einen großen Impact, also so ein, was ich so zu schätzen weiß. Und das war ein Anruf mit meiner Mama. Während ein großer Teil der Familie nicht so recht nachvollziehen konnte, was ich da so treibe in meinem Leben, weil ich doch schließlich jetzt studieren sollte oder was Ordentliches machen sollte. Und was treibt die denn da? Und jetzt ist die sowieso, die arbeitet ja nur in Australien. Was macht die denn da schon? Die lernt ja gar nicht das Land kennen. Stimmt, ich war nur arbeitend in Australien und stimmt, ich war nicht als Touristin unterwegs. Und nein, ich habe das Land kennengelernt auf so andere Art und Weise. Das ist ja nur ein kleiner Auszug gerade. Und ich habe vor allem Australier kennengelernt. Northern Territorianer, die echten Australier, nicht nur irgendwelche, die hinter irgendwelchen Bars arbeiten oder in Hostels sitzen und oder irgendwelche Touren machen mit Touristen, sondern die wirklich da auch so arbeiten. Und es war ein Prozess, der da mit mir durchging. Ich habe sehr viel in der Zeit das Leben hinterfragt. Was will ich, was mache ich? Oder beziehungsweise habe es nicht mehr hinterfragt, sondern habe einfach nur gelebt. Ich habe im Moment gelebt. Und dann gab es die halt E-Mails von Familie und Bekannten oder auch von Freunden. Sagen wir es einfach grob zusammengefasst, Bekannte, die das überhaupt nicht gut geheißen haben, was ich da mache. Und jetzt würde ich das würde mich gar nicht mehr berühren, wäre falsch gesagt, aber weitaus weniger berühren. Und diese Nachrichten haben mich natürlich immer wieder rausgezogen aus diesem echten, perfekten Sein, was ich jetzt gelernt habe, dass ich da ganz und voll ich war und ganz und voll in der realen Welt gelebt habe und dass alles andere keine reale Welt ist, sondern etwas, was uns rauszieht aus allem, was wir wirklich sind. Etwas, was uns einengen und limitieren möchte, kontrollieren. Und diese Mails und Nachrichten, die haben mich da sehr wohl rausgezogen und mich bedrückt, mich wieder von meiner, sagen wir mal, hohen Frequenz in eine niedere Dichte gequetscht, in der ich nicht mehr groß und frei war und entfaltet und meinem wahren Kern so nah. Und dann gab es dieses Telefonat mit meiner Mama und das bis heute berührt mich das und das ist so einfach und es waren so wenige Worte, aber von dem Menschen, den man am meisten liebt und schätzt auf der Welt. Und sie sagte zu mir, Melli, mach weiter, es ist egal, ich vermisse dich. Du fehlst uns allen hier. Du fehlst und deswegen bellen manche dich an, weil sie dich gerne bei sich hätten oder weil du etwas aufzeigst, was ihnen selber fehlt. Aber weißt du, Melli, du lebst. Du lebst. Du lebst, hat sie gesagt. Ich habe nicht gelebt. Also mach weiter so und du machst alles richtig. Und ja, das berührt mich selbst jetzt noch, wo ich davon spreche, weil ich weiß, dass ich bin die einzige Tochter meiner Mama. Und ich bin so geliebt. Und kein Mensch hat mich jemals so frei fliegen lassen wie meine Mama, so selbstlos. Sie selbst wahrscheinlich im größten Schmerz, weil ihr einziges Kind so weit weg war. Und immer, das muss man ja dazu sagen, es gab bei mir meistens kein Rückflugticket. Es gab nie die Garantie, dass ich wiederkommen werde oder gar ein Wissen, wann ich wiederkommen werde. Und das hat sie sein lassen. Das hat sie hat mich sein lassen, bis heute. Und es ist nicht immer leicht, weil wir sehr eng verbunden sind. Und ich weiß, dass mein Seinlassen bei ihr mit Kummer verbunden ist. aber gleichwohl auch, und das muss ich, und da bin ich immer noch im Prozess, das zu lernen und das auch zu fühlen, dass es aber auch eine Freude in ihr auslöst, weil man möchte natürlich nur, dass das eigene Kind glücklich ist. Und meine Mama war da sehr schnell sehr, sehr, sehr weit und hatte schnell erkannt. Nicht alle Eltern erkennen das so schnell, dass der Kummer und die Freude ganz nah beieinander liegen. Weil wenn man seine Kinder ziehen lässt, wird man eine Freude erfahren durch die Freude, die sie erfahren und durch die Erfahrungen, die sie machen. Und doch muss man das erst erkennen. Und da ist nicht jeder so weit, wie sie war. Sie war sehr, sehr, sehr weit, weiter als ich bin und war. Das war ein großes Schlüsselerlebnis. Ein weiteres großes Schlüsselerlebnis, was meine Gedanken auf die Welt in der Zeit beeinflusste, waren Gespräche mit Andrew, dieser fröhlich lustige Surfer. Wir sind uns natürlich auch etwas näher gekommen. Klar, in dieser Zeit und in dieser Welt und in diesem Leben. Aber vor allem ging es darum, dass wir viel gesprochen haben. Und ich ihn gefragt habe, was seine Familie denn dazu sagt, dass er hier so als Taucher in Elizabeth Bay im Paradies hier so rumschnorchelt sozusagen. Und er hat mich angeguckt und, wie jetzt? Ich so, naja, du bist Taucher. Ich meine, ist ja kein wahrer Job. Und das ist doch keine echte Welt hier. Und das ist doch nur ein Job und keine Arbeit. Und was sagt denn deine Familie dazu? Finden die das gut? Und er hat meine Frage nicht verstanden. Und das hat mich ganz wütend gemacht. Schon wieder so ein Fall. Ich hatte ja schon mal so eine Begegnung im Nahen Osten, so ein Gespräch, tatsächlich auch mit einem Australier, aber zusammen auch mit einem Neuseeländer und noch einem Engländer, wo es darum ging, dass sie nicht verstanden haben, was ich mit dem proper Job meine. Aber ihr müsst doch was Richtiges machen. Und diese Frage habe ich sehr gezielt und sehr oft vielen Menschen in dieser Phase meines Lebens gestellt, um immer wieder die gleiche Antwort zu erhalten. Was meinst du damit? Was ist denn ein richtiger Job? Na, ich mache das, was mir gut tut. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mache die Arbeit, die mich mit Freude erfüllt. Was sollen meine Eltern dagegen haben? Ist doch gut. Und ich stellte fest, dass in Australien wieder mal, und die Erfahrung hatte ich ja schon mal gemacht, die Wertigkeit eine andere ist. Du kannst alles sein. Du kannst alles machen, wenn du deine Arbeit gut machst. Und deine Arbeit gut machen heißt nicht, dass du irgendein Zertifikat für irgendwas hast. Deine Arbeit gut machen heißt, du machst deine Arbeit mit Begeisterung und deswegen gut. Du machst sie einfach gut. Scheiß auf ein Zertifikat. Nun, das mag nicht bei jedem Job in Australien so sein und mag vielleicht auch nicht jetzt noch so sein, aber es gibt da auch die Städte und die Banker und die ganzen Formen von Arbeit, wo das sicherlich essentiell ist. Aber ich habe auch in Broome damals einen Manager getroffen von einem Hostel. Ein Riesenhostel. Ich habe euch damals erzählt von diesem wunderschönen Hostel, was ja wie ein tropisches Resort anmutete. Und der Manager war tatsächlich 22 Jahre alt. Und ich habe ihn angeguckt und habe ihn gefragt und meinte, na sag mal, aber wie schnell hast du denn studiert, dass du jetzt schon Manager bist? Und er hat mich angeguckt, wieso studiert? Ich so, na, du musst doch studiert haben, um Manager zu sein. Er meinte, nee, ich habe hier angefangen zu arbeiten. Die Kurzversion dieses Gesprächs war, er hatte angefangen zu arbeiten, er hat seine Arbeit gut gemacht und jetzt ist er Manager. Ja, so logisch, nicht wahr? Ist das nicht absolut logisch? Aber nicht in jeder Welt ist das logisch. Nicht in dieser so westlich denkenden Welt, nicht in der kapitalistischen Welt, in der profitorientierten, wachstumsorientierten Welt. Da geht das nicht darum. Da geht es darum, dass du in irgendwelche Normen reinpasst und in einem System fix bist, was so Regeln und sowas alles hat. Und das war da nicht. Andy ist also Taucher und Taucher ist ein normaler Job. Eine normale, respektierte, angesehene Arbeit. Und es ist überhaupt nicht verwerflich, dass er diese Arbeit mit absoluter Freude ausführt. Und dass es Tauchen ist. Und dass er Taucher ist. Und sein Traum war, Commercial Diving zu machen. Sprich, es gibt ja wirklich Taucher, die unter Wasser schweißen und andere Arbeiten machen für große Unternehmen oder für Firmen oder für die Bootsmaschinerie etc. pp., für Expeditionen und so weiter, die unter Wasser richtig was machen. Das sind Commercial Divers, super spannende Arbeit, habe ich damals auch überlegt, ob ich das mache, aber ich hätte so viel Tauchscheine machen müssen. So viel Geld investieren, das hatte ich damals noch nicht, aber es war auch eine Option. Eine meiner vielen Gedanken und meiner vielen, vielen Arbeiten, die ich einmal machen wollte. Und das war ein Schlüsselerlebnis, dieses Gespräch mit Andy, wie auch mit dem Manager damals oder wie im Nahen Osten, wo ich wieder dachte, ja, es ist okay, wir dürfen einfach leben, wir dürfen unserer Begeisterung folgen und das muss nicht die Begeisterung oder die Norm einer anderen Person entsprechen. Das muss nicht das sein, was in Deutschland als ordentlich angesehen wird. Und dass das mit der Geschichte sowieso sich immer ändert, das habe ich auch schon mal gesprochen. Dass in der DDR Erzieherin und Hortnerin ein hoch angesehener Arbeitszweig war, was es jetzt nicht mehr so ist, wissen wir auch. Das heißt, es ist so, diese Sicherheit, einen ordentlichen und proper Job auszuführen, ist so heuchlerisch. Sie existiert fix gar nicht. Die einzige Sicherheit, die existiert, ist das Wissen um dich. Was erfüllt dich mit Begeisterung? Wo zieht es dich hin? Wo schlägt dein Herz? Und jetzt ziehen wir den Bogen zum Anfang. Ich wusste nicht mehr so recht, wie ich plötzlich in diesem Paradies gelandet bin. Ich hatte ja nie groß geplant, nach Darwin zu gehen und hatte nicht groß recherchiert. Arafura Pearls, da will ich einmal arbeiten, das ist mein großes Ziel, da arbeite ich drauf hin. Ich bin irgendwie da so gelandet, weil mich mein Innerstes dahin getrieben hat. Damals irrationale Entscheidungen getroffen habe und das schon mehrere, die mich seit meiner Ankunft in Australien dahin geführt haben. Eigentlich auch schon vorher, seit dem Nahen Osten und eigentlich auch schon vorher, selbst der Nahe Osten, die Entscheidung dahin zu gehen, war ja schon eine rein herzgesteuerte Aktion. Und viele haben mir klar vom Nahen Osten abgeredet. Was willst du da? Und das ist viel zu gefährlich und der böse Terror und überhaupt das Böse sitzt ja da. Was ja nicht so war. Überhaupt nicht. Und genau so bin ich da in Elizabeth Bay gelandet und dachte, wow, dass ich das erleben darf. Danke, danke, danke. Und bis heute und jetzt hier sitzend in meinem Bus wieder, mittlerweile on the road in Spanien. Danke, danke, danke. Und mir könnten Tränen in die Augen schießen. Ich bin so dankbar für jede Ecke und für jeden Umweg, den mein Leben bis jetzt verlaufen ist, für jedes Gespräch und für jedes Lassen, Seinlassen von meiner Mama vor allem und für alles und für jeden, der in mein Leben getreten ist und vor allem für all die Schwierigkeiten und die schlechten Momente, die sich hinterher als gut herausgestellt haben, für wirklich jeden Umweg und für jede Sackgasse, die ich erleben durfte, die mich aber zu solchen Orten unter anderem geführt haben. Und da kommen ja noch so viel mehr. Ich durfte so, so, so viel sehen und lernen, weil ich nur auf dieses Pochen gehört habe. Und nebenbei gesagt, dieses Pochen, auch im Hier und Jetzt, lässt mich diese Welt da draußen größtenteils ignorieren. Denn es ist meine Entscheidung, zu welcher Welt ich gehören möchte. Zu der oder zu der meinigen. Ich. Ich. Was bin ich? Was brennt in mir? Ich bin so viel mehr als das. Mein Leben ist nicht das und muss nicht das sein, was alle sagen, was ich führen soll. Niemals. Es ist immer unsere eigene Entscheidung, unser eigener freier Wille. Und diese Folge soll wieder mal darauf zurückgehen oder darauf hinweisen, dass dieser freie Wille vom Herzen her kommen sollte, nicht vom Kopf. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich werde weiter erzählen und euch mitnehmen. Und ich danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Woche, eure Melli.